ganz auf Gott verlassen. Jeremia 17, Vers 1 bis 10. Auf der Seite 1035 im Alten Testament. Also Jeremia 17, Vers 1 bis 10. Die Sünde Judas ist geschrieben mit eisernen Griffeln und mit spitzigen Demanten geschrieben und auf die Tafel ihres Herzens gegraben und auf die Hörner an ihren Altären, dass ihre Kinder gedenken sollen derselben Altäre und Haine bei den grünen Bäumen und auf den Bergen. Aber ich will deine Höhen beide auf Bergen und Feldern samt deiner Habe und allen deinen Schätzen in die Rapuse geben oder zum Raub geben, um der Sünde willen in allen deinen Grenzen begangen. Und du sollst aus deinem Erbe verstoßen werden, das ich dir gegeben habe, und will dich zu Knechten deiner Feinde machen in einem Lande, das du nicht kennest. Und ihr habt ein Feuer meines Zorns angezündet, das ewiglich brennen wird. So spricht der Herr: Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und mit seinem Herzen vom Herrn weicht. Der wird sein wie eine Heide in der Wüste und wird nicht sehen den zukünftigen Trost, sondern wird bleiben in der Dürre, in der Wüste, in einem unfruchtbaren Lande, da niemand wohnet. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und der Herr seine Zuversicht ist. Der ist wie ein Baum an Wasser gepflanzt und am Bach gewurzelt. Denn obgleich eine Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und sorget nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern er bringt ohne Aufhören Früchte. Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen und gebe einem jeglichen nach seinem Tun, nach den Früchten seiner Werke. Jeremia begann sein Wirken im Jahr 626 oder 627 vor Christus. Man nimmt an, dass er nur zwischen 20 und 25 Jahren alt war, als Gott ihn zum Propheten berufen hat. Das waren circa 20 Jahre vor der babylonischen Gefangenschaft, bevor das Volk Gottes verschleppt wurde. Das war nämlich 606 vor Christus. Jeremia predigte als junger Mann dem gottlos gewordenen Volk Gottes jahrelang Buße und Umkehr und prophezeite das Gericht mit der Verschleppung und der Gefangenschaft und der Zerstörung des Tempels. Der Tempel wurde dann auch im Jahr 586 vor Christus, also circa 35 Jahre, nachdem er angefangen hat zu predigen, durch den babylonischen König Nebukadnezar zerstört. Jeremia, ein einsamer Mahner, ein Bußprediger, der mit seinen Predigten die Katastrophe verhindern wollte. Er versuchte, um das Volk Gottes zu ringen, um sie doch noch zur Umkehr zu bewegen. Aber das Volk Gottes hatte sich abgewandt, war abgewichen vom Willen Gottes, lebte in Sünde und Götzendienst. Sie hatten sich ihre eigenen Götter gemacht. Sie hatten sich vermischt mit den heidnischen Götzen, waren weit entfernt von einem gehorsamen Gott gegenüber, von einem Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes und seinen Geboten. Deshalb beginnt Jeremia in Kapitel 17 mit der Klage über die Sünde in Juda, über die Sünde des Volkes Gottes. Und wir können das eigentlich alles auf uns übertragen, weil bei uns ist es heute nicht anders. Mein erster Punkt: Sünde tief eingegraben ins Herz. Jeremia 17, Vers 1: Die Sünde Judas ist geschrieben mit eisernen Griffeln und mit spitzigen Demanten oder Diamanten geschrieben und auf die Tafel ihres Herzens gegraben und auf die Hörner an ihren Altären. Das Erste, was hier Jeremia sagt, ist, dass die Sünde mit eisernen Griffeln und spitzigen Diamanten aufgeschrieben ist. Wenn man etwas mit eisernen Griffeln und spitzigen Diamanten aufschreibt, dann ist es so fest, so tief eingraviert, dass man diese Schrift nicht mehr wegbekommt. Egal, was man versucht, alles, was man mit eisigen Griffeln und spitzigen Diamanten aufgeschrieben hat, steht für immer da. Und Jeremia macht unmissverständlich klar, Gott wird unsere Sünde niemals vergessen. Sünde wird nie unter den Tisch fallen. Sie ist immer aufgeschrieben, fest eingraviert, mit eisernen Griffeln und spitzigen Diamanten, und kein Mensch wird seine Sünde ausradieren oder wegmachen können. Auch wenn der Satan ständig versucht, uns in die Tasche zu lügen und Sünde klein zu reden, so kann doch kein Mensch seine Sünde mit eigener Kraft wieder gut machen oder in Ordnung bringen. Und auch wenn wir unser Gewissen betäuben mit Unterhaltung, mit Ablenkung, mit falschen Prioritäten, so hat doch Gott unsere Sünde nicht vergessen. Gottes Gedächtnis ist unbestechlich. Er hat alle Sünden aufgeschrieben in ein Buch. Und wir wissen aus Offenbarung 20, dass Gott im jüngsten Gericht, in der großen Abrechnung Gottes für uns Menschen, für all die, die nicht zu Jesus gehören, uns unsere Sünde vorhalten wird. Denn alle Menschen werden gerichtet, so steht hier, nach der Schrift in den Büchern und nach dem, was Gott über unsere Schuld aufgeschrieben hat. Und wer dann keine Vergebung hat, der wird, so steht es in Offenbarung 20, in den feurigen Pfuhl geworfen und für alle Ewigkeit bestraft werden. Deshalb lesen wir in Offenbarung 20, 12, und ich sah die Toten, beide, groß und klein, stehen vor Gott, und die Bücher wurden aufgetan, und ein anderes Buch ward aufgetan, welches ist des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach der Schrift in den Büchern, nach ihren Werken. Unsere Sünde ist immer aufgeschrieben, und Gott wird alles, was wir getan haben, einmal auf den Tisch bringen, es sei denn, wir haben Vergebung. Denn Gott kann Sünde nicht ungesühnt lassen. Das wusste das Volk Israel auch schon aus der Vergangenheit. Sünde musste immer bezahlt werden. Sie muss immer bezahlt werden. Jeder Israelit kannte die Gerichte Gottes, seine Strafen gegen die Schuld und Sünde seines Volkes. Da war der Untergang der gottlosen Stadt Sodom, das wussten sie alle, die große Sintflut zur Zeit Noahs, der Untergang der Ägypter im Roten Meer. Sünde muss immer bezahlt und gesühnt werden, wenn Menschen nicht zur Buße bereit sind. Das war immer so. Und Gott sagt, Sünde ist mit eisernen Griffeln und spitzigen Diamanten aufgeschrieben. Und zusätzlich steht hier noch, die Sünde ist auch gegraben in die Tafel unseres Herzens, steht hier. Wenn die Bibel von unserem Herz spricht, dann redet sie ja vom Mittelpunkt unserer innersten Motivation, unserer Gesinnung, von dem Kern unseres Lebens. Deshalb spricht die Bibel davon, dass wir unser Herz reinhalten sollen, darauf aufpassen, dass wir es richtig prägen. So lesen wir in Sprüche 4,23, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus geht das Leben. Und jetzt lesen wir in Jeremia 7,1, dass die Sünde tief eingegraben ist in die Tafel unseres Herzens. Das heißt, die Sünde zerstört unser Herz, sie macht uns herzkrank. Sünde ist nicht nur für immer aufgeschrieben, die Sünde hat auch unser Herz, unsere innersten Motive, unsere Gesinnung zerstört. Deshalb sind die Auswirkungen unserer Sünde eine absolute Katastrophe für unser Leben. Wir lesen das zum Beispiel in Markus 7, 21 bis 23. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, gehen heraus böse Gedanken, Ehebruch, Hurerei, Mord, Dieberei, Geiz, Schalkheit, List, Unzucht, Schalksauge, Gotteslästerung, Hoffart, Unvernunft. Alle diese bösen Stücke gehen von innen heraus und machen den Mensch gemein. Unser Herz ist böse mit bösen Gedanken, und das kommt alles von der Sünde, die tief in unserem Herz eingegraben ist. Dabei sollte etwas ganz anderes auf der Tafel unseres Herzens stehen. Eigentlich sollten wir unser Herz mit anderen Dingen füllen. So lesen wir in Sprüche 3, Vers 1 bis 7. Mein Kind, vergiss mein Gesetz nicht und dein Herz, wieder das Herz, behalte meine Gebote, denn sie werden dir langes Leben und gute Jahre und Frieden bringen. Gnade und Treue werden dich nicht lassen. Hänge sie an deinen Hals und schreibe sie in die Tafel deines Herzens. So wirst du Gunst und Klugheit finden, die Gott und Menschen gefällt. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Dünke dich nicht weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Wir sollen Gottes Wort und seine Gebote im Herzen behalten und nicht die Sünde. Gottes Gebote sollen auf der Tafel unseres Herzens geschrieben werden, weil uns das einen ungeheuren Segen bringt in unser Leben. Deshalb sagen wir immer, lies die Bibel, bete jeden Tag, präg dir das Wort ein. Der Segen wird hier sogar genau definiert, denn sie werden dir langes Leben und gute Jahre und Frieden bringen. Gnade und Treue werden dich nicht lassen. Und dann später weiter, so wirst du Gunst und Klugheit finden, die Gott und Menschen gefällt. Doch anstelle der Gebote ist Sünde eingegraben in die Tafel unseres Herzens. Und das kann kein Mensch überwinden. Sünde, die tief eingegraben und eingraviert ist, kann nur das Wunder der Gnade und Vergebung wegmachen. Nur das Wunder der Vergebung nimmt die Sünde, die eingegraben ist, im Herzen weg. Alle eigenen Versuche, Sünde auszugleichen, helfen nicht, weil wir durch und durch sündig sind. Das sagt uns die Bibel. Wir sagen das immer wieder, wiederholen diese Verse, Jakobus 2,10, denn jemand das ganze Gesetz hält und sündige dann einem, der ist ganz schuldig. So wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. 1. Johannes 1, Vers 8. Du und ich, wir alle sind Sünder und Sünde ist unser größtes Problem, egal wie fromm wir aussehen. Die Auswirkungen der Sünde sind so schlimm, so brutal, so zerstörerisch, dass wir selber gar nicht ermessen können, wie schlimm das ist. Die einzige Möglichkeit, von unserer Sünde befreit zu werden, ist, Jesus anzunehmen. Markus 1,15, wir kennen es schon, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und Buße passiert, indem ich Jesus meine Schuld bringe, ihn um Vergebung bitte. Weil das Blut Jesu macht uns rein von aller Sünde. Sonst nichts. Er starb am Kreuz für unsere Schuld. Jesus hat alle meine Schuld mit seinem Blut bezahlt. Und deshalb kommen wir zu Jesus und bitten ihn um Vergebung unserer Sünde. Und wenn wir ernstlich um Vergebung bitten, dann tut Gott dieses Wunder vollkommener Vergebung, dass die Graben, die eingegrabene Sünde, die keiner wegkriegt, plötzlich weg ist. Die Sünde, tief eingegraben und verankert, verliert den Anspruch auf unser Leben durch das Wunder der Gnade und der Vergebung, die nur Jesus schenken kann. 1. Johannes 1,9, so wie wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Ich muss euch sagen, wir wissen gar nicht, wie schwer unsere Sünde ist. Also ich weiß es auch nicht. Aber was Vergebung bewirkt, dass sie diese Gräben der Sünde aus unserem Herzen wegnimmt, das ist unglaublich. Das können wir gar nicht nachvollziehen. Jesus vergibt uns alle Sünde. Er reinigt uns von allem Schutt in unserem Herzen. Dieses Wunder der Vergebung gibt es nur bei Jesus. Das hatten die im Alten Testament nicht. Dieses Wunder der Gnade Gottes erleben wir nur, wenn wir Jesus annehmen und an ihn glauben. Johannes 1,12, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Eine andere Möglichkeit, von Sünde frei zu werden, gibt es nicht. Gibt es nicht. Egal, was wir versuchen. Ohne aufrichtige Buße und die Bitte um Vergebung werden wir niemals die Macht der Sünde brechen können. Und jetzt kommt am Ende von Vers 1, Jeremia 17, noch eine sehr interessante Formulierung. Da hat übrigens, wurde vor 150 Jahren so ein Spürtchen drüber gepredigt. Ich habe einen Teil seiner Predigt gehört, gewaltig. War ja einer der berühmtesten Prediger, die es je auf dieser Erde gab. Und zwar der Hirsch formuliert, dass die Sünde geschrieben ist auf die Hörner an ihren Altären. Ich meine, zweiter Punkt, göttliche Handlungen werden missbraucht. Der Brandopferaltar, er stand ja im Vorhof des Tempels. Er war viereckig, an den vier Ecken waren Hörner angebracht. Nach 1. Mose 9,4 ist das Leben im Blut und das Blut des Opfers wurde an diese vier Hörner gestrichen und um den Altar herum gesprengt und dann wurde das Tier verbrannt. Auf dem Brandopferaltar wurden die Sünden des Volkes gesühnt, Versöhnung für die Schuld wurde über dieses Opfer gebracht. Und jetzt lesen wir in Jeremia 17,1, die Sünde Judas ist geschrieben auf die Hörner an ihren Altären. Das heißt, die heiligsten Dinge wurden entweiht, denn die Israeliten haben ihre Sünde auf die Hörner an ihren Altären geschrieben. Das heißt, die Israeliten haben die Hörner an ihren Altären in sündiger Weise missbraucht. Wir verstehen das nur, wenn wir 1. Könige 1 lesen. Dort wurde uns berichtet, dass der König David schon alt war, Salomo war noch nicht zum König gesalbt und Adonia, der Bruder Salomos, hatte versucht, sich zum König zu machen. Als dann David Salomo zum König machte, bekam es Adonia mit der Angst zu tun und er flüchtete in den Tempel und fasste die Hörner des Altars als Zeichen seiner Buße und seiner Bitte um Vergebung. Und dann lesen wir in 1. Könige 1, 50 bis 53, aber Adonia fürchtete sich vor Salomo und machte sich auf, ging hin und fasste die Hörner des Altars. Und es war Salomo angesagt, siehe, Adonia fürchtet den König Salomo und siehe, er fasset die Hörner des Altars und spricht, der König Salomo schwöre mir heute, dass er seinen Knecht nicht töte mit dem Schwert. Salomo sprach, wird er redlich sein, soll kein Haar von ihm auf die Erde fallen. Wird aber Böses an ihm gefunden, so soll er sterben. Und der König Salomo sandte hin, ließ ihn herab vom Altar holen. Und da er kam, betete er den König Salomo an. Salomo aber sprach zu ihm, gehe in dein Haus. Also Adonia fasste die Hörner des Altars. Und als er zu Salomo kam, betete er den König Salomo an, er tat Buße, er zeigte, dass er nicht nur die Hörner angefasst hat als religiöse Handlung, sondern dass er wirklich das bereute, was er gemacht hat. Nur kurze Zeit später erfuhr Joab, der Heerführer Davids, dass Adonia mit seinem Vorhaben, König zu werden, gescheitert war. Und auch Joab bekam es mit der Angst zu tun, weil er Adonia unterstützt hatte. Und dann lesen wir in 1. Könige 2 im nächsten Kapitel, Vers 28 bis 31. Und dieses Gerücht kam vor Joab, denn Joab hatte an Adonia gehangen, wiewohl nicht an Absalom. Da floh Joab in die Hütte des Herrn, und hier steht es wieder, und fasste die Hörner des Altars. Und es war dem König Salomo angesagt, dass Joab zur Hütte des Herrn geflohen wäre, und siehe, er stehe am Altar. Da sandte Salomo hin, Benaja, den Sohn Jojadas, und sprach, gehe, schlage ihn. Und da Benaja zur Hütte des Herrn kam, sprach er zu ihm, so sagt der König, geh heraus. Er sagte, nein, hier will ich sterben. Und Benaja sagte solches dem Könige wieder und sprach, so hat Joab geredet und so hat er mir geantwortet. Der König sprach zu ihm, tue, wie ich geredet habe, und schlage ihn und begrabe ihn, dass du das Blut, das Joab umsonst vergossen hat, von mir tust, und von meines Vaters Hause. Adonia hatte mit dem Anfassen der Hörner Gnade und Vergebung gefunden. Joab hatte das Anfassen der Hörner am Altar nichts gebracht und Salomo hat ihn umgebracht, obwohl er genauso wie Adonia die Hörner des Brandopferaltars festgehalten hat. Die Frage ist, was war der Unterschied? Der Unterschied war, Adonia war, meint es ehrlich, während Joab nur so tat, als würde er seine Sünde bereuen. Und das wurde ihm zum Verhängnis. Joab missbrauchte die Hörner des Altars. Joab schrieb seine Sünde auf die Hörner des Altars, wie wir es in Jeremia 17,1 gelesen haben. Nach außen hin sah beides gleich aus. Beide fassten die Hörner des Altars. Beide vollzogen die äußere Handlung. Aber in ihrem Herzen hatten sie eine völlig unterschiedliche Haltung. Und so wurde eine heilige, göttliche Handlung in heuchlerischer Weise missbraucht, weil das Herz nicht dabei war. Paulus sagt in Römer 10, Vers 10, denn so man vom Herzen glaubt, wird man gerecht. Und so man mit dem Munde bekennt, so wird man selig. Wenn unser Herz nicht dabei ist, wenn wir unseren Glauben nichts ernst meinen, dann bringen alle äußeren Handlungen nichts. Dann können wir so viele Hörner am Altar anfassen, wie wir wollen. Du kannst das Abendmahl nehmen, so oft du willst. Du kannst jeden Sonntag in den Gottesdienst kommen, sogar etwas spenden, den besten Predigern zuhören, getauft sein, nach außen hin ein guter Christ sein. Aber wenn dein Herz nicht dabei ist, wenn deine Buße und deine Bitte um Vergebung nicht ehrlich ist, dann sieht es nach außen gut aus. Aber du weißt genau in deinem Herzen, es ist nicht ehrlich. Ich tue nur so, um gut dazustehen, um einen Vorteil für mich herauszuholen. Die Bibel nennt das Heuchelei und Halbherzigkeit. So war das bei den Israeliten auch. Jesus sagte schon in Matthäus 6,24, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Niemand kann zwei Herren dienen, weil Gott es nicht zulässt. Bei Gott gibt es eben keinen Mittelweg. Gott ist nicht neutral. Er hasst unsere faulen Kompromisse. Sie sind ihm ein Gräuel. Es erfüllt ihn mit Abneigung, mit Ekel, wenn wir ständig zwischen Gott und dem Teufel schwanken. Das kann Gott nicht dulden, das ist unmöglich für ihn. Wir kennen die Stelle in der Offenbarung über die Gemeinde in Laodicea, Offenbarung 3, 15 bis 16. Ich weiß deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder kalt noch warm, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Gott muss lauwarme Christen ausspucken, es widert ihn an. Aber warum ist dieses lauwarme Verhalten von uns Christen so ekelhaft für Gott? Ich sage euch warum. Wenn wir uns zu Jesus bekehrt haben, Kinder Gottes sind, dann sind wir reiche Leute, überreich beschenkt. Gott hat uns unsere Schuld vergeben, uns ewiges Leben gegeben, einen Platz im Himmel, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wir haben einen unfassbaren Reichtum in der Beziehung zu Jesus. Und Gott versteht es einfach nicht, warum es das so wenig wert ist, warum wir vom Satan so verblendet sind, warum wir so voller Halbherzigkeit und Heuchelei sind, warum leben wir voller fauler Kompromissen und Halbherzigkeiten und machen uns dabei selber kaputt. Und das will Gott nicht, das ekelt Gott an. Deshalb sagt er zu den lauwarmen Christen, weil du aber lau bist und weder kalt noch warm, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Es ist eine Schande für unseren Herrn, ihm nur halbherzig nachzufolgen, nur so tun als ob. Auch die Israeliten haben so gelebt. Und im zweiten Vers in Jeremia 17 steht, dass ihre Kinder gedenken sollen derselben Altäre und Haine bei den grünen Bäumen auf den hohen Bergen. Das heißt, die Israeliten haben Gott im Tempel auf dem Brandopferaltar Opfer gebracht und gleichzeitig auf den Hainen, bei den grünen Bäumen, auf den hohen Bergen den Götzen der Heiden geopfert. Alles hatte seinen Platz bei ihnen. Alles wurde nebeneinander praktiziert. Und so häuften sie Sünde über Sünde in ihrem Leben an. Und deshalb spricht Gott sein Gericht über sein Volk und er bestraft sie für dieses Leben in bewusster Schuld und Sünde. Und das ist mein dritter Punkt. Gottes Strafe nimmt uns alles und zerstört uns. In Vers 3 lesen wir Jeremia 17,3. Aber ich will deine Höhen beide auf Bergen und Feldern samt deiner Habe und allen deinen Schätzen in die Rapuse geben, um der Sünde willen in allen deinen Grenzen. In die Rapuse geben heißt zur Plünderung oder zur Beute preisgeben. So wie das Leben und das Eigentum der Bewohner einer erstürmten Stadt. Und ihr sollt alles verlieren und nichts dafür bekommen. Gott droht seinem Volk, dass er ihnen alles wegnimmt, was sie haben. Ihren ganzen Besitz. Und dann Vers 4, und du sollst aus deinem Erbe verstoßen werden. Das war ja das Land, in dem sie waren, das ich dir gegeben habe. Und will dich zu Knechten deiner Feinde machen. Das waren die Babylonier. In einem Lande, das du nicht kennst. Denn ihr habt ein Feuer meines Zorns angezündet, das ewiglich brennen wird. Gott droht seinem Volk. Die Sünde des Volkes Gottes wird dazu führen, dass sie das Erbe, das Land, das Gott ihnen versprochen hat, verlassen müssen. Hier kündigt Gott an, dass sie nach Babel ins Exil verschleppt werden und dort als Sklaven leben und arbeiten müssen. Zu dem Zeitpunkt, als Jeremia das gesagt hat, war das für die Israeliten undenkbar. Sie dachten, das kann doch nicht sein, Jeremia. Scheine leere Drohung. Aber im Jahr 606 vor Christus, ungefähr 20 Jahre, nachdem Jeremia angefangen hat zu predigen, hat Gott die Drohung wahrgemacht und sie aus dem Land, das Gott ihnen versprochen hat, weggeführt. Interessant ist noch, wie Jeremia begründet, dass Gott sie aus dem Land, das Gott ihnen versprochen hat, wegführen wird. Er sagt, denn ihr habt ein Feuer meines Zorns angezündet, das ewiglich brennen wird. Sünde wird immer verharmlost und ich erwische mich dabei, das auch zu tun. Halb so schlimm. Das ist bis heute so geblieben. Dafür sorgt der Satan, der Vater der Lüge, der immer ein hohes Interesse hat, dass wir an der Sünde kaputt gehen und es erst merken, wenn es zu spät ist, wenn das Gericht Gottes schon stattgefunden hat. Aber alles Verharmlosen der Sünde bringt nichts. Gott wird unsere Sünde immer bestrafen. Und auch wenn wir Menschen eigentlich immer anderen Menschen sogar die Schuld geben, das wird uns vor Gott nichts bringen. Gott sagt ganz klar, ihr habt mit eurer Schuld das Feuer meines Zorns angezündet. Ihr habt gewusst, wozu euer Verhalten führt. Euch war klar, dass eure Sünde mit eisernen Griffeln und spitzigen Diamanten aufgeschrieben ist. Und dafür müsst ihr gerade stehen. Und auch im Neuen Testament hat Gott das noch einmal wiederholt, dass alle Menschen, die ihn ignorieren, unter dem Zorn Gottes leben. Es hat sich nicht verändert. Und dieser Zorn Gottes wird jeden treffen, der nicht bereit ist, sich durch Buße zu demütigen vor Gott über seiner Sünde. Römer 1, Vers 18, denn Gottes Zorn vom Himmel wird offenbart über alles gottlose Wesen und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit aufhalten. Darum sollten sich alle Menschen fürchten vor dem Zorn Gottes und fest damit rechnen, dass Gottes Zorn sie treffen wird, wenn sie keine Buße tun, wenn sie nicht umkehren. Jetzt mein vierter Punkt. Wir haben die Wahl und tragen die Folgen. Die nächsten Verse sind sehr bekannte Verse. Sie sind so klar, so einfach zu verstehen, dass jeder weiß, wie er sich verhalten muss. Die Worte, die Gott hier spricht, sind von ungeheurem Ernst. Und Gott wird dafür sorgen, dass die Wahrheit seiner Worte bis zum letzten Buchstaben erfüllt werden. Jeremia 17, Vers 5. So spricht der Herr: Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm, also Menschen für seinen verlängernden Arm, und mit seinem Herzen vom Herrn weicht. So spricht der Herr. Gott selber sagt es. Verflucht ist jeder, der sich auf Menschen verlässt und glaubt, dass Menschen ihm helfen können und dafür in dem Innersten seines Herzens Gott nichts zutraut. Damit haben wir doch alle zu kämpfen, oder? Wenn ein reicher, einflussreicher Mensch kommt und uns helfen kann, dann tun wir alles, um seine Gunst zu gewinnen, in der Hoffnung, dass er sich für uns einsetzt, dass er uns hilft. Und plötzlich vertrauen wir mehr auf einflussreiche, wichtige Menschen als auf Gott. Gott scheint uns mit seiner Hilfe weit entfernt zu sein. Das hat jeder von uns schon so gemacht, ich auch. Aber wer das tut, steht hier, der ist von Gott verflucht. Wer so denkt und handelt, schätzt die Situation völlig falsch ein. Wer so lebt, ist im Reich Gottes vollkommen verloren, weil Gott mit anderen Gesetzen arbeitet. Gott braucht unser bedingungsloses Vertrauen, unseren Glauben fest an ihn, und er braucht keine einflussreichen, keine reichen, keine erfolgreichen Menschen. Weil Gott es liebt, aus nichts etwas zu machen. Gott liebt es, mit Versagern, mit Schwachen sein Reich zu bauen. Und Gott möchte, dass wir in unserem Leben endlich aufhören, sündigen Menschen mehr Einfluss zu geben als dem allmächtigen Gott. Denn wer in seinem Herzen vom Herrn weicht, Jeremia 17, 6, der wird sein wie die Heide. Das ist wie ein kahler Strauch in der Wüste. Und wird nicht sehen den zukünftigen Trost, sondern wird bleiben in der Dürre, in der Wüste, in einem unfruchtbaren Lande, da niemand wohnet. Das ist die Folge, wenn wir Menschen mehr vertrauen als Gott. Wir bringen keine Frucht, wir erleben ständigen Mangel und keinen Trost. Wir sind mit unserer Not allein und wir sind dort, wo keiner leben will. Im unfruchtbaren Lande, da niemand wohnen will. Und jetzt, Jeremia 17, Vers 7. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und der Herr seine Zuversicht ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt und am Bach gewurzelt. Denn obgleich eine Hitze kommt, fürchtet er sich nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und sorget nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern er bringt ohne Aufhören Früchte. Gott selber sagt, gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt. Und wisst ihr, das gilt ohne Wenn und Aber. Unserem Herrn zu vertrauen, ist der größte Segen für uns. Menschen zu vertrauen ist immer ein Fluch. Unser Vertrauen ist ja nicht auf irgendjemand. Wir vertrauen auf den allmächtigen Gott mit all seinen Verheißungen, mit all seinem Können. Und unser Wurzelgebiet ist am Bach, in den unversiegbaren Quellen der Ewigkeit. Und auch wenn die Hitze kommt, wenn die Kämpfe, wenn die Anfeindungen kommen, so bringt unser Leben doch ohne Aufhören Früchte. Warum? Weil alles von Gott kommt. Alles kommt von der Quelle lebendigen Wassers. Es kommt nicht von uns, es kommt von Gott. Und dann mein letzter Punkt, die letzten zwei Verse. Gott kennt unser Herz. Vers 9. Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Das menschliche Herz in seinem natürlichen Zustand ist falsch, böse, verräterisch, trotzig wie ein verzogenes Kind, verzagt und mutlos, weil es nicht mit der Größe und dem Eingreifen Gottes rechnet. Wie oft ist mir das im vergangenen Jahr passiert? Wirklich. Die Sünde hat uns bis ins Innerste zerstört, uns negativ beeinflusst. Sünde hat unseren Verstand, unsere Emotionen, unsere Wünsche irregeführt, fehlgeleitet. Und das Schlimme ist, wir sind blind für das große Problem. Wir sehen gar nicht, wie sehr wir mit unserem Herzen von unseren Emotionen fehlgeleitet werden. Deshalb fragt Jeremia, wer kann es ergründen? Wir blicken es doch selber nicht. Wir können unser Herz nicht ergründen. Wir verstehen uns häufig selber nicht, warum wir falsche Wege gehen. Aber Gott kennt uns durch und durch. Er weiß ganz genau, wie wir funktionieren. Psalm 44, 21 bis 22. Wenn wir den Namen unseres Gottes vergessen hätten und unsere Hände aufgehoben zum fremden Gott, das möchte Gott wohl finden. Nun kennt er ja unseres Herzens Grund. Gott kennt den Grund unseres Herzens. Er weiß ganz genau, wenn wir fremden Göttern dienen, falsche Wege gehen. Er kennt es. Er sieht durch. Vor Gott liegen unsere Motive, unsere Gesinnung wie ein aufgeschlagenes Buch da. Wir können ihm nichts vormachen. Und deshalb steht im letzten Vers für heute, Jeremia 17, Vers 10, sagt Gott, ich, der Herr, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen und gebe einem jeglichen nach seinem Tun, nach den Früchten seiner Werke. Das heißt, Gott können wir nichts vormachen. Er weiß, wie viel Bosheit in unserem Herzen wohnt. Gott wird und hier steht, Gott wird jedem das geben, was er verdient hat. Und wisst ihr, wenn man dann keine Vergebung hat, dann ist man total verloren. Und es ist so schön, dass wir Vergebung haben. Deshalb brauchen wir Jesus, der uns alle unsere Schuld vergibt, von der Vergangenheit und von der Zukunft. Eine andere Möglichkeit, glücklich zu werden, mit so einem Herzen, gibt es nicht. Und der erste Schritt zu einem reinen Herzen ist immer Buße und Demut. Stolz und Hochmut sind vor Gott vollkommen unangebracht. Dazu sind wir viel zu kaputt von der Sünde. Wir haben keinen Grund, auf uns stolz zu sein. Aber Gott hilft gerne denen, die ihr kaputtiges, trotziges, verzagtes Herz kennen und zu ihm kommen. Und deshalb sagt Gott in Jesaja 57, 15, und also spricht der Hohe und Erhabene, der ewiglich wohnet, dessen Name heilig ist, der in der Höhe und im Heiligtum wohne und bei denen so zerschlagen und demütigen Geistes sind, auf das ich erquicke den Geist der Gedemütigten, das Herz der Zerschlagenen. Gott erquickt den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Gott ist bei denen, die kaputt sind, die wissen, dass sie Gottes Hilfe brauchen. Gott ist bei denen, die verstanden haben, dass wir uns auf uns selber nicht verlassen können. Wir können uns auf uns selber und auf die Menschen nicht verlassen. Andere Menschen können uns nicht helfen. Nur Gott kann uns helfen. Und ich wünsche uns für das neue Jahr, dass sich das ganz tief in uns einprägt, dass nur Gott uns helfen kann. Und ich möchte zum Abschluss nochmal diese zentralen Verse aus Jeremia 17 lesen. So spricht der Herr, also der Herr, der allmächtige Gott. Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt. Also hier steht nicht nur, das ist nicht ganz so gut, sondern verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch vor seinen Arm und mit seinem Herzen vom Herrn weicht. Der wird sein wie die Heide, also wie ein kahler Strauch in der Wüste, und wird nicht sehen den zukünftigen Trost, sondern wird bleiben in der Dürre, in der Wüste, in einem unfruchtbaren Lande, da niemand wohnet. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und der Herr seine Zuversicht ist. Habt ihr es gehört? Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt, bedingungslos auf den Herrn verlässt und der Herr seine Zuversicht ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt und am Bach gewurzelt. Also der hat immer Wasser genug. Gell? Immer genug zu trinken. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün, weil er ja am Bach gewurzelt ist, direkt beim Herrn. Und sorget nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern er bringt ohne Aufhören Früchte. Das macht nur unser Herr, sonst niemand. Amen. Herr Jesus, das wollen wir. Uns auf dich verlassen. Du kennst unser Herz, dieses trotzige, verzagte Herz. Vergib uns. Und gib, dass wir endlich verstehen, dass wir dir wirklich vertrauen können. Sagst, gesegnet ist der, der sich auf dich verlässt. Verflucht ist der, wer sich auf Menschen verlässt. Herr, das wollen wir nicht. Wir wollen uns auf dich verlassen. Du bist der Einzige, der uns nie verlässt, der uns die ewige Herrlichkeit versprochen hat. Segne uns im neuen Jahr. Gebrauche uns dir zur Ehre. Herr, wir haben das nicht verdient, aber wir wissen, dass du lebst und dass du für alle Menschen ein Heil bereitet hast. Oh, schenk doch, dass sie es annehmen. Schenk doch, dass viele Menschen dich finden, Buße tun und sich zu dir bekehren. In Jesu Namen. Amen.